Weiß der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von FluxFM.
Kaltes, klares Wasser. An heißen Sommertagen wie diesen, was braucht man mehr? Okay, vielleicht noch mit ein bisschen Eis drinnen. Aber mein Gott, auch das ist Wasser. Allein der Klang des Wassers kann Durst auslösen. In der Wissenschaft als konditionierte Reaktion bekannt. Ihr kennt die Geschichte mit dem Pavlovschen Hund. Schon deshalb ist Wasser als Forschungsgegenstand in der Wissenschaft unendlich beliebt. Von der Trinkwasserqualität über Hydrologie, Bauwesen bis zum Klimawandel, überall steckt Wasser drin. Nicht nur an heißen Sommertagen. Wasser ist gefragt. Übrigens genauso wie Wasserstoff. Zwei wichtige Stoffe, an und mit denen auch in Adlershof vielerorts geforscht wird. Zum Beispiel an Unterwasserkommunikation und Wasserstoff als Energiequelle der Zukunft. Unsere beiden Themen heute. Willkommen bei Weiß der Adler mit Danilo Höpfner. Die Wissenschaft hat sich im Laufe der Geschichte viel von der Natur abgeguckt. Beobachtung, Experimente und Nachahmung, so lautet die Formel, die schon zu vielen technologischen, medizinischen und ökologischen Fortschritten geführt hat. So hat die Beobachtung von Vögeln zur Entwicklung der modernen Luftfahrt beigetragen. Die Struktur der Vogelflügel inspirierte etwa die Konstruktion von Flugzeugflügeln. Also, dachte man sich in Adlershof, warum kann die Unterwasserforschung nicht auch von den Tieren der Unterwasserwelt lernen? Und das tut sie inzwischen. Wie und womit genau, das besprechen wir mit ihm.
Ja, mein Name ist Rudolf Banasch. Ich bin einer der Geschäftsführer von Evalogix. Eigentlich der Firmengründer, ursprünglich mal Biologe in meinem früheren Leben und dann jetzt mehr im Technikbereich unterwegs, in der Robotik und Anwendung der Erkenntnisse aus der Natur.
Herr Banasch, Unterwasserkommunikation, das ist Ihr Business. Da denkt man ja zunächst erstmal an riesige Datenleitungen, Telefonleitungen im Atlantik, die Europa mit den USA verbinden. Aber Sie machen ja was ganz anderes. Was denn?
Ja, uns geht es vor allen Dingen um die telemetrische Übertragung von Daten. Das heißt, wir wollen Unterwassergerätschaften verbinden miteinander, vernetzen, ohne Kabel zu benötigen. Oder die Reichweite von autonomen Unterwasserfahrzeugen durch solche Kabelverbindungen einzuschränken.
Ich habe ja gelesen, dass Sie Ihre Technik von den Delfinen abgeguckt haben, aber eben auch anderen Unterwassertieren. Was denn da genau?
Ja, unsere Vorbilder dabei waren die Delfine und gleichzeitig auch die Lehrmeister, die uns gezeigt haben, dass es möglich ist, unter Bedingungen zu kommunizieren, in denen alle technischen Systeme bisher versagt haben. Das ist insbesondere im Flachwasser, wenn die Delfine über große Distanzen bis zu 10 Kilometer ihr Jagdverhalten synchronisieren, ihr Sexualverhalten abstimmen, ihr Familienleben und so weiter. Dann war für uns die große Frage, ja, wie machen die das? Die Physik ist doch die gleiche. Was ist der Trick der Delfine?
Was kommt denn von dem, was Sie bei den Delfinen gelernt haben, bei Ihnen technisch dann zum Einsatz?
Ja, das Interessante ist, dass im Gegensatz zur Technik, die ja auf feststehende Frequenzen baut, also Sender und Empfänger werden auf 94,3 Kilohertz eingestellt und kommunizieren dann mit modulierten Signalen, dass die Delfine im Gegensatz dazu singen. Also die zwitschern und tirillieren locker über mehrere Oktaven hinweg. Und da haben wir festgestellt, dass sie damit einen Großteil der physikalischen Probleme lösen. Vor allen Dingen das Problem des Nachhalls. Sie kennen das, wenn Sie auf dem Bahnhof stehen und viele Lautsprecher sind gleichzeitig aktiv, dann verstehen Sie mitunter nur Bahnhof. Und es geht darum, unter Wasser vor allen Dingen diese Hall-Effekte auszublenden, die durch Reflexionen an der Wasseroberfläche, an den Wellen und am Meeresboden entstehen und durch Schichtungen im Meer. Und das können die Delfine hervorragend mit ihren Chirp- und Sweep-Signalen. Die haben wir zum Vorbild genommen und erstmals in der Geschichte der Technik singende Modems gebaut, die also auch zumindest über eine Oktave zwitschern und tirillieren.
Muss ich mir das so vorstellen, dass Ihre Technik dann von den Delfinen als, naja, ihresgleichen wahrgenommen wird? Oder ist es eher andersrum, dass die Tiere vielleicht gestört werden?
Ja, es hängt ja ein bisschen von der Signalform ab. Wir haben auch mit den Signalen in der Nähe von Delfinen experimentiert, haben festgestellt, dass es bestimmte Signale gibt, die zum Beispiel aufsteigende Sweeps, solche Signale mit aufsteigender Frequenz, dass die eher ja, Alarmsignale für die Delfine sind. Hingegen absteigende Frequenzen, also niedergehende, verringernde Frequenzen in dem Chirp, dazu führen, dass die Delfine das interessant finden und gerne mit tirolieren und zwitschern wollen.
Es sind ja nicht nur Delfine, auch andere Tiere studieren sie, um sich anzuschauen, was sie sich abschauen können. Wen beobachten Sie denn da?
Ja, wir haben zum einen natürlich die Unterwasserkommunikation uns näher angeschaut von den Delfinen. Wir haben aber auch Fledermäuse studiert, als es um die Akustik ging. Wie machen die die Ortung? Wie machen die eine 3D-Bildgebung im akustischen Bereich? Sie können ja von Visual Flight praktisch auf Acoustic Flight umschalten. Auch die Delfine orientieren sich unter Wasser mit dem mit Klicksignalen. Und ja, dann interessiert uns natürlich auch, wie schaffen die Tiere das, besonders ökonomisch im Meer zurechtzukommen? Und da waren unsere Hauptvorbilder zunächst die Pinguine der Antarktis, die an Land tollpatschig daherwatscheln, aber sobald sie in ihrem Wasser sind, eine unglaubliche Performance entfalten. Und die habe ich über viele Jahre untersucht in der Antarktis. Da haben wir uns mit der Energetik beschäftigt und vor allen Dingen auch der Kinematik und Formoptimierung. Und das stellt sich raus, dass die CW-Werte, die Widerstandsbeiwerte, man kennt das aus der Automobilindustrie, die CW-Werte der Pinguinkörper etwa 20-30% niedriger, besser sind als alles, was die Technik je gebaut hat. Die besten Raketen, die besten Torpedos können Sie in der Pfeife rauchen. Hier sind 40 Millionen Jahre Evolution unter den extremsten Bedingungen der Erde, die die Tiere perfekt ausgeformt haben. Und das Ergebnis ist, dass sie nur sehr wenig Energie brauchen. Also so ein Adelie-Pinguin, so ein mittelgroßer, der hat ein Magenvolumen von 1 Liter, frisst natürlich Krill, also kleine Krebstiere. Wenn der Benzin tanken könnte anstelle von Krill, dann würde 1 Liter Benzin für etwa 1500 Kilometer Schwimmstrecke in der kalten Polarsee reichen. Also das ist doch schon ganz erstaunlich. Und wir können das nutzen, wir können diese Form bauen und in unsere Robotersysteme implementieren. Das war der nächste große Sprung in der Firmengeschichte, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir die Systeme unter Wasser vernetzen können und kommunizieren lassen können und sie auch ständig unter Kontrolle haben, dann können wir auch jetzt das Embodiment drumherum bauen. Das heißt also die kompletten Robotiksysteme zusammenstellen, die dann auch mit Sensoren bestückt sind und sinnvolle Messaufgaben und Kartierungsaufgaben im Ozean übernehmen.
Was heißt das für die Zukunft der Forschung? Müssen wir mehr von der Natur lernen?
Also wir sind auf jeden Fall gut beraten, wenn wir die Weisheit der Natur kombinieren mit den Skills, mit den Erfahrungen und Fähigkeiten unserer besten Ingenieure. Und da gibt es an allen Ebenen noch sehr viel zu lernen. Das ist einmal natürlich die ganze Lokomotion, wie der Biologe sagt, die ganze Fortbewegung, die Energetik, aber auch die sensorischen Fähigkeiten der Tiere und vor allen Dingen auch die Schwarminteraktion, die Wechselwirkungen bei der Jagd und bei der Erkundung der Umgebung. Das versuchen wir in unser Robotersystem reinzukriegen und die jetzt auch mit künstlicher Intelligenz auszustatten, so dass sie fähig werden, Objekte unter Wasser zu erkennen, Seesterne, verschiedene Fische unterscheiden können, aber auch Munitionsaltlasten aufstöbern können. Und die dann georeferenziert, also mit GPS-Unterstützung, ganz genau anzeigen auf den Karten der Beobachter.
In welchen Geräten werden denn Ihre Roboter heute eingesetzt und wer sind denn da Ihre Kunden?
Also klassische Anwendungen für unsere Oberflächenroboter sind das ist der Sonobot, ein Fahrzeug, das eben mit diesem Delfinsonar besonders arbeitet, ist die Vermessung von Flüssen und Seen, die Seebodenkartierung, die Detektion von Gegenständen auf dem Meeresboden, aber auch die Suche zum Beispiel nach vermissten Personen im Unterwasserbereich mit dem holländischen Polizeidienst, damit zum Beispiel eine intensive Kooperation, wo es darum ging, Wasserleichen in den Trachten und Seen in Holland zu finden, wo oft Taucher eingesetzt werden, die über mehrere Tage dann mitunter unterwegs sind, um dann die Personen aufzustöbern, während das mit unseren Sonobot-Fahrzeugen sehr schnell gelingt. Jetzt kommen hinzu auch Unterwasserfahrzeuge, eben unsere künstlichen Pinguine, die wir als Quadruine bezeichnen, weil die haben vier Antriebe am Heck. Und andere Fahrzeuge, die wir erprobt haben, sind zum Beispiel künstliche Mantarochen, die sich flächig ausladen, unter Wasser bewegen wie fliegende Teppiche sozusagen und eine größere Sensorüberdeckung haben. Oder Poggi ist ein Fahrzeug, was jetzt vom Manta wieder abgeleitet ist, ein kompakteres Fahrzeug. Poggi heißt kleiner Wal, was jetzt eine Vielzahl von Messsystemen an Bord hat für die ozeanografische Vermessung, für die Tiefenlotung und Kartierung im Unterwasserbereich. Und diese Fahrzeuge können in Kombination jetzt arbeiten und können als heterogener Schwarm auch zusammenarbeiten und auch mit Tauchern, die im Einsatzgebiet gegebenenfalls notwendig sind, um jetzt Gegenstände zu bergen oder bestimmte Arbeiten zu verrichten.
Es gibt bei Ihnen im Angebot auch ein Navigationssystem für Taucher. Ich stelle mir da vor, einen kleinen Unterwasserbildschirm und über Kilometer und Kilometer links und rechts nur blau, sonst nichts. Was wird denn da angezeigt?
Ja, das Wichtige ist, dass man unter Wasser die Orientierung behält, was mitunter nicht sehr einfach ist. Also ich selbst bin langjähriger Taucher und hatte oft Probleme, wenn man eben bei trüber Sicht sich orientieren muss und den Kurs halten will. Wir sind in der Lage, jetzt mit diesem Taucherkommunikationssystem Unterwasserkarten einzublenden, also Tiefenprofile, Objekte, Zielobjekte anzuzeigen, die Taucher zu lotsen zu bestimmten Aktionen und sie dann auch zu begleiten, um jetzt die Gefährdung zum Beispiel im Umfeld von Munitionsaltlasten zu verringern und dem Taucher eine sichere Arbeit zu ermöglichen.
Innovative Technologien für die maritime und Offshore-Industrie. Das vermutet man ja doch eher in Hamburg, in Rotterdam, vielleicht auch in Stralsund. Aber was macht denn Berlin zu einem guten Standort für Sie als Teil der maritimen Wirtschaft?
Ja, Berlin ist ein Schmelztiegel erster Güte. Hier haben wir eine Menge von hochqualifizierten Talenten, die wir in unsere Arbeiten einbeziehen können. Und wir haben in Berlin ein fantastisches Umfeld mit Seen und Flüssen, wo wir die Technik erproben können. Dann ist im nächsten Schritt gehen wir damit natürlich an die Ostsee oder Nordsee oder arbeiten mit den Forschergruppen, zum Beispiel Institut für Ostseeforschung, dann auch auf Schiffen zusammen mit Geomar in der Arktis und Antarktis oder mit dem Alfred-Wegener-Institut und können dazu auch die Schiffstechnik weiter nutzen, um dann wirklich uns für die realen Einsatzbedingungen fit zu machen oder unsere Technik dafür zu qualifizieren.
Herr Barnasch, zum Schluss, Sie sind ja auch einer der wenigen, die Adlershof noch aus alten Zeiten kennen, als Adlershof noch Standort des DDR-Fernsehens war und eben auch der Akademie der Wissenschaften der DDR. Erzählen Sie mal, wenn Sie auf den Standort damals zurückblicken und mit heute vergleichen, auf welche Entwicklung schauen Sie da?
Ja, wir sehen eine Explosion der Wissenschaftslandschaft hier. Ich muss sagen, ich war früher selbst in der Akademie der Wissenschaften und bin über die Akademie der Wissenschaften dann zur Polarforschung gekommen. Wir haben die ersten tollen Versuche mit unseren Pinguinmodellen, Abgussmodellen hier im Windkanal in Adlershof gemacht. zum ersten Mal Grenzschichtvermessungen durchgeführt mit Hitzdrahtanemometer und so weiter. Also Hightech-Lösungen gefunden hier, die uns inhaltlich sehr viel weitergebracht haben. Und wir hatten auch die ersten Fernsehsendungen über unsere Expeditionen und Entwicklungen produziert. Hier in Adlershof, ich hatte damals auch ein eigenes Fernsehstudio, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und wir knüpfen heute an diese Tradition an. Wir haben viele von den Anfängen, die da damals entstanden sind, sind heute in Form von Ausgründungen oder einzelnen neuen Instituten hier auch ansässig. Und da haben wir eine intensive Kooperation mit der Gesellschaft für angewandte Informatik zum Beispiel. Hier nebenan Arlberg, die machen Metallbau, und Freudenberg, die machen Dichtungen und Gummiteile auch für die Unterwassertechnik nutzbar. Und vieles andere mehr, so dass hier eine gegenseitige Befruchtung da ist und gegenseitige Inspiration und vielleicht auch viele Möglichkeiten neu entstehen, die ja gerade auf Emergenz beruhen, neue Materialien, neue Füge und Fertigungstechniken, die uns auch neue Wege gehen lassen in der Unterwassertechnik.
Rudolf Banasch war das, der Gründer der Evologics GmbH. Und bevor wir euch gleich erzählen, wie Wasserstoff unsere Zukunft grüner machen soll, haben wir noch das hier für euch.
Und du so? Das Weiß der Adler Jobinterview.
Ja, mein Name ist Dennis Schulze und ich bin Gründer und Mitgeschäftsführer von Meteo IQ. Wir sind ein privates Wetterunternehmen und sitzen hier in Adlershof. Ja, fürs Wetter habe ich mich schon in der Schulzeit interessiert und das habe ich dann auch studiert an der Freien Universität Berlin, während des Studiums dann schon angefangen, ein bisschen in dem Bereich zu arbeiten und das dann auch in meinem weiteren Berufsleben so fortgesetzt, bis wir dann 2019 Meteo IQ als neues Unternehmen gegründet haben. Ja, wir erbringen intelligente meteorologische Dienstleistungen, sagen wir. Das heißt, wir nutzen unser meteorologisches Know-how und verbinden dies mit neuen technischen Möglichkeiten. Also unser Team programmiert eine ganze Menge neue Methoden, um Wetterdaten zu verarbeiten, mittels KI-Verfahren auch mit anderen Daten zu verknüpfen und dann für Kunden darzustellen, die häufig aus dem Versicherungsbereich kommen, wo Wetter natürlich auch eine ganz schöne Rolle spielt, wo wir dann Informationen geben, wo hat es gestürmt, wo gab es Starkregen, aber auch neue Anwendungen, sodass man da im Vorfeld auch schon einschätzen kann, wie viele Schäden durch Unwetter einfach zu erwarten sind. Ein weiteres Feld sind dann Verifikationen von Wettervorhersagen. Also wir haben kein eigenes Wettervorhersagemodell, sondern unterstützen andere Wetterdienste dabei, ihre Verfahren zu verbessern. Das heißt, wir schätzen dann ein, wie gut sind die Wettervorhersagen, und auch Nutzer von Wettervorhersagen stellen wir diese Daten zur Verfügung. Und zu guter Letzt wird unsere Technologie auch noch in ganz anderen Bereichen genutzt, zum Beispiel Wetterdaten für TV-Redaktionen zu visualisieren. Oder wir unterstützen auch die gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission bei der Erstellung von Ernteertragsprognosen und helfen damit dann auch bei wechselnden klimatischen Bedingungen halt die Lebensmittelversorgung sicherzustellen.
Und du so? Das Weiß der Adler Jobinterview.
Die chemische Formel von Wasser lautet H2O. Das wissen auch die in der Schule Nichtaufpasser, so wie ich. Das bedeutet, dass ein Wasserstoffmolekül aus zwei Wasserstoffatomen, also dem H, und einem Sauerstoffatom, dem O, besteht. Auf den ersten Bestandteil, das H2, den Wasserstoff, hat man in Adlershof ein besonderes Auge drauf. Denn Wasserstoff gilt als unabdingbar für die grüne Energie der Zukunft. Davon ist sie überzeugt.
Mein Name ist Katrin Goldammer. Ich leite das Rainer-Nehmann-Institut in Berlin. Dort machen wir Energieforschung, und zwar von der Technikseite, Elektrotechnik, Maschinenbau, Informatik, und zwar für das Ziel 100% erneuerbare Energien.
Das ist unser Thema heute. Wir wollen über Wasserstoff als Energiequelle sprechen. Sie sind Leiterin des Rainer-Lehmann-Instituts, das sich für eine Zukunft mit 100% erneuerbaren Energie einsetzt. Ich wiederhole es nochmal. Wie weit sind wir denn aktuell gesamtgesellschaftlich davon entfernt?
Also am RLI meinen wir mit 100% erneuerbaren Energien, dass wir alles dafür tun wollen, dass die Erneuerbaren in alle Sektoren kommen. Nicht nur bei der Stromerzeugung, wo wir ja heute schon bei einem hohen Anteil sind in Deutschland, rund 50%, sondern auch in die Mobilität und auch in die Wärmeversorgung und auch in die Industrieprozesse. Und da müssen wir noch einiges tun. Es gibt eine Expertenkommission, die in Deutschland gerade noch einen Bericht rausgebracht hat und die sagt, die Elektrizitätssparte ist schon ganz gut weiterentwickelt, aber gerade so die Mobilität, also der Transportsektor und die Wärmeerzeugung in Deutschland sind einfach noch ganz weit hinterher, wenn es darum geht, klimaneutral zu sein. Und der Weg zur Klimaneutralität wäre ja, indem man erneuerbare Energien dort einbindet.
Und vielleicht nochmal zur Einordnung, wie nachhaltig ist denn die Produktion von grünem Wasserstoff, gerade im Vergleich zu anderen Energiequellen?
Vielleicht muss man erstmal erklären, warum wir überhaupt grünen Wasserstoff sehen in dieser Zukunft mit einem hohen Anteil von erneuerbaren Energien. Und das liegt daran, dass wir nicht alle Prozesse, die es gibt, umwandeln können direkt über die Stromnutzung. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass man statt eines Verbrennungsmotorautos ein elektrisches fährt. Dann hat man einen Prozess, der direkt über Strom läuft. Aber man könnte sich auch andere Sachen vorstellen, die nicht direkt mit Strom elektrifizierbar und deswegen nicht mit grünem Strom direkt dekarbonisierbar sind. Und da kommt oft der grüne Wasserstoff rein. Mit grünem Wasserstoff ist gemeint, dass man aus erneuerbare Energien Strom über einen Prozess, der Elektrolyse heißt, Wasserstoff herstellt. Wasserstoff sind dann im Wesentlichen Moleküle, die kann man irgendwo speichern, aber man kann sie in einer Brennstoffzelle wieder zu Strom rekombinieren lassen. Und dann kann man zum Beispiel mit dieser Brennstoffzelle Elektromotor anschließen oder man kann den Wasserstoff in eine Gasturbine schicken, wo dann auch wieder Strom daraus produziert wird. Das heißt, man hat die Möglichkeit, einen Zwischenspeicher einzuführen, der lange hält, wo man einen Energieträger über Tage oder Wochen einspeichern kann und dann wieder nutzen kann, wenn man ihn braucht, oder eben direkt in Industrieprozesse oder in hochenergetische Prozesse einsetzen kann. Und im Rahmen des zukünftigen Energiesystems ist das deswegen so wichtig, weil es ganz viele Anteile des Energiesystems gibt, wo nachher grüner Wasserstoff dazu führen wird, dass wir diese Prozesse klimaneutral bekommen.
In welchen Industriezweigen sehen Sie denn das größte Potenzial zum Einsatz von grünem Wasserstoff?
Grüner Wasserstoff kommt immer dort in der Industrie vor, wo man im Grunde mit einem direkten Strom oder mit einer hohen Spannung nicht arbeiten kann. Also es gibt schon viele Prozesse, da könnte man Strom nehmen. Also beispielsweise gibt es Hochöfen, in denen Metalle geschmolzen werden mit ganz hohen Spannungen. Da kann man also Spannung ansetzen, da kann man mit Strom arbeiten. Aber es gibt auch Prozesse in der Bearbeitung von Stahl beispielsweise, wo man mit Wasserstoff arbeiten möchte. Und dann nimmt man Wasserstoff wie einen Energieträger. Wasserstoff wird schon lange als Energieträger eingesetzt, diese klassischen Bilder von Raketen oder so, die man kennt, die diese wahnsinnigen Startenergien brauchen, die verbrennen dabei Wasserstoff. Und Wasserstoff eben nicht nur zu verbrennen, sondern auch in so einer Brennstoffzelle in Strom umzuwandeln, das sind dann diese zwei großen Methoden, wie wir das in der Zukunft machen können.
Wie offen ist denn die deutsche Industrie für das Thema grünen Wasserstoff?
Die deutsche Industrie ist im Moment super offen für alles, was ihnen ermöglicht, die Klimaziele zu erfüllen. Das ist also ein Weg dahin. Deswegen ist das Interesse total groß. Gleichzeitig müssen wir über die Wirtschaftlichkeit sprechen. Ne? Grüner Wasserstoff heute ist noch deutlich teurer als der Wasserstoff, der in den letzten Jahrzehnten verwendet wurde. Der wurde allerdings aus fossilen Energieträgern, im Wesentlichen aus Erdgas hergestellt. Und wenn wir Wasserstoff weiter aus Erdgas herstellen, dann haben wir für den Klimaschutz noch keinen großen Schritt gemacht.
Wir bleiben kurz bei diesem Thema, dass der IW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das Rät zum Ausbau von Photovoltaik auf Dächern zur Stromversorgung von Wärmepumpen in Gebäuden. Große Wärmepumpen gewinnen Wärme aus Erde, Abwasser, Industriewärme und Flüssen für Fernwärme. Wasserstoff, so heißt es da, sei zu knapp und zu teuer, um Erdgas zu ersetzen, gelte besonders für Berlin. Hat das der IW recht?
Ich kann dieses Argument total gut nachvollziehen. Ich würde das gerne mal umformulieren und umformuliert heißt das für mich, nicht jeder Prozess, der heute mit Erdgas läuft, wird zukünftig mit Wasserstoff laufen. Nur ein kleiner Anteil davon. Also wir müssen uns den Anteil aussuchen, der besonders schwer mit anderen Wegen zu dekarbonisieren ist. Und das bedeutet dann, wenn die Wärmepumpe die bessere Option ist für die Wärmeherstellung, dann sollten wir Wärmepumpen bauen, Großwärmepumpen. Wir sollten nicht dafür sorgen, dass in jeder Heizung, die heute auf Erdgas basiert, zukünftig dann grüner Wasserstoff oder ein aus grünem Wasserstoff hergestelltes Methanmolekül reingeht. Und diese Priorisierung ist auch deswegen so wichtig, weil die Herstellung von grünem Wasserstoff wahnsinnig große Mengen grünen Strom erfordert und weil wir dafür in der Lage sein müssten, diesen grünen Strom herzustellen. Natürlich gibt es die Idee, dass man einfach grünen Wasserstoff importieren kann nach Deutschland. Aber ich finde, das verlagert einfach nur die Verantwortung für die Herstellung dieses Energieträgers ins Ausland.
Welche Rolle spielte das Thema grüner Wasserstoff in den Forschungsstätten oder der Startups in Adlershof?
Das RLI ist in Adlershof seit 7 Jahren. Wir sind damals dahin gezogen, weil wir nach einem Ort gesucht haben, der irgendwie gut mit der S-Bahn zu erreichen ist, sodass keiner Auto fahren muss, weil wir halt ein nachhaltiges Institut sind. Und wir suchten einen Ort in der Nähe von anderen Forschungsinstituten oder in der Nähe der Wissenschaft. Und die Nähe zur Uni ist uns wichtig, weil der Nachwuchs dann zu uns kommen kann und kurze Wege hat. Und ich glaube, heutzutage können diejenigen, die in Adlershof sind, auch zu anderen Unternehmen oder Forschungsinstituten gehen, die auch Wasserstoffthemen machen. Mir fallen 1-2 Firmen ein, die Produkte haben, die auf dem Thema Wasserstoffspeicherung basieren. Es gibt ganze Forschungsinstitute, die sich mit der Frage der Katalyse beschäftigen. Da geht es um die Grundlagenforschung für die Herstellung von Wasserstoff oder für die Herstellung von Brennstoffzellen. Also von der Grundlagenforschung bis hin zu den kommerziellen Produkten kann man das Wasserstoffthema in Adlershof überall finden.
Welche Investitionen, vielleicht auch von staatlicher Seite, sind da noch notwendig, um diesen Markt schnell zu entwickeln?
Also bei den erneuerbaren Energien war es ja so, dass die deutsche Bundesregierung sehr früh eine sehr gute Idee hatte für die Förderung. Die hat gesagt, ihr bekommt Investitionssicherheit für 20 Jahre, wenn ihr erneuerbare Energienanlagen baut. Das war damals das Erneuerbare Energiengesetz. Und das hat dazu geführt, dass in großen Maß Anlagen gebaut wurden, also erst produziert wurden und dann gebaut wurden und dass das so einen Skaleneffekt erzielt hat, dass die Anlagen jetzt viel günstiger sind, als sie früher waren, deutlich günstiger. Und viele stellen sich vor, dass dasselbe passieren könnte bei Elektrolyseuren und bei Brennstoffzellen. Elektrolyseure sind die Geräte, mit denen man Wasserstoff herstellt aus Wasser und Strom. Und die sagen, wir bräuchten dann auch ein Förderprogramm fürs Installieren von Elektrolyseuren. Das würde heißen, die müssen sich nicht von alleine tragen, sondern es gibt so eine Art Anschubfinanzierung oder irgendwas anderes. Und man könnte sich das so vorstellen, dass dann innerhalb der nächsten Jahre Elektrolyseure deutlich günstiger werden. Und dann würde auch die Wirtschaftlichkeit von der Investition in solche Projekte steigen. Und dann würden wir mehr Elektrolyseprojekte sehen. Und mit jedem Elektrolyseur könnten wir mehr grünen Wasserstoff selber und heimisch herstellen aus erneuerbaren Energien.
Wir erleben in der Gesellschaft aktuell eine gewisse Art von Wissenschaftsfeindlichkeit. Auch die aktuellen Wahlergebnisse bei den Europawahlen zeigen, viele Menschen scheinen irgendwie überfordert zu sein, was die Energiewende angeht. Was würden Sie empfehlen, wie kann man die Menschen hier besser mitnehmen für die Visionen der Zukunft?
Was ich von der Politik erwarte, ist, dass sie die Verantwortung dafür übernimmt, wie die Welt sich verändert und was wir tun müssen, dass die Herausforderungen groß sind. Und ich sehe im Moment bei vielen Parteien, dass sie diese Verantwortung nicht tragen wollen. Sie erzählen den Leuten, was sie hören wollen. Sie erzählen auch jedem das, was er oder sie hören möchte. Also sprechen in der Öffentlichkeit anders als mit Fachpublikum. Und das führt nicht dazu, dass wir offen kommunizieren über die Veränderungen, die vor uns liegen, die Möglichkeiten, die sich darin befinden, aber auch die Verantwortung, die wir alle haben. Das heißt, mein Plädoyer ist, dass Politik sehr verantwortlich damit umgeht, mit den Menschen offen über die Entwicklungen sowohl des Klimaschutzes wie auch der Möglichkeiten, dagegen etwas zu tun, zu sprechen. Und damit meine ich insbesondere die Parteien, die sich wenig einsetzen für den Klimaschutz. Denn bei denen sehe ich das größte Fehlverhalten, was die Verantwortungsübernahme angeht.
Frau Goldhammer, zum Schluss. Sommerzeit ist Lesezeit. Meistens geht man mit Romanen oder Reiseführern an den Strand, was zum Entspannen, manche aber auch mit wissenschaftlicher Literatur. Sie setzen sich auch kritisch mit Pseudo- und Parawissenschaften auseinander, wie ich gelesen habe. Daher, bevor unsere Hörer, Hörerinnen vielleicht das falsche Buch einpacken, gibt es einen Titel, den Sie gerne empfehlen möchten?
Ich möchte ein Buch empfehlen, was ich letzte Woche noch verschenkt habe und was für alle Menschen sehr lesenswert ist, die sich weiterentwickeln wollen. Ich habe sehr viel daraus gelernt und das Buch nennt sich einfach Vielfalt, das andere Wörterbuch und ist vom Duden Verlag. Und ich habe in diesem Buch über 100 kleine Essays etwas über im Grunde neue Sprache und Konzepte gelernt, die dazu beitragen, dass ich inklusiver umgehen kann mit anderen Menschen, dass ich inklusiver sprechen kann und schreiben kann. Da werden Begriffe erklärt, Abkürzungen, Selbstbeschreibungen von marginalisierten Gruppen und ich kann jedem Menschen empfehlen, sich damit zu beschäftigen um ein besserer Mensch zu werden, um andere Leute weniger zu beleidigen und um inklusiver zu sein in der sich verändernden Gesellschaft.
Und das war Katrin Goldhammer, Leiterin des Rainer-Lemoyne-Instituts. Mobilität, Energiewende, Digitalisierung und globale Gesundheit, das sind nur einige der Themen, für die es innovative Lösungen braucht. Darüber sprechen wir in dieser Serie mit den Köpfen der Adlershofer Wissenschaft. Vielleicht wollt ihr das eine oder andere aber auch mal nachlesen. Dann empfehlen wir euch das Adlershof-Journal, gerade jetzt mit seiner Best-of-Ausgabe, als Printausgabe in zahlreichen Auslagen in Adlershof oder überall und ganz schnell zu haben als PDF unter adlershof.de. Und wir hören uns wieder, bald, wenn ihr mögt, einen guten Sommer und ganz viel trinken. Sagen die Vista, Flux FM und Danilo Höpfner eine gute Zeit.
Weiß der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von Flux FM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.